Montags ist es natürlich Zeit, unseren neuen Gesprächspartner dafür kennenzulernen, für die Auslegung des Tagesevangeliums. Und da gehen wir heute ins Bistum Münster. Und ich freue mich sehr, dass wir einen waschechten Weihbischof am Telefon haben, den emeritierten Münsteraner Weihbischof Dieter Gerlings. Herr Weihbischof, Sie sind seit wenigen Wochen erst emeritiert und das 5 Jahre vor der eigentlichen Zeit. Sie haben sich aus gesundheitlichen Gründen emeritieren lassen. Hat man sich denn schon so an den Ruhestand gewöhnt nach ein paar Wochen?
Ja, noch nicht so ganz. Also ich muss natürlich jetzt herausfinden, wie gestalte ich denn jetzt eigentlich diese Zeit als Emeritus? Ganz Ruhestand ist es nicht. Ich mache noch Dienste weiter, aber meine Zuständigkeiten im Bistum und auch in der Deutschen Bischofskonferenz, die habe ich natürlich verloren. Sonst kann ich seelsorglich und so weiter noch durchaus tätig sein. Der Hintergrund meiner Emeritierung ist der, dass ich mich eigentlich gesundheitlich wohlfühle, aber da ich keinen Magen mehr habe, kann ich das mit dem Terminprogramm eines Weihbischofs, dem normalen Terminprogramm eines Weihbischofs, nicht mehr verbinden. Ich muss 8-mal am Tag essen und trinken und das geht nicht. Das war der Hintergrund, weshalb ich den Papst um den Rücktritt gebeten habe. Aber ich halte noch Firmungen und weitere Gottesdienste, muss aber gucken, wie ich das jetzt hier so gestalten kann. Natürlich denke ich auch so ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe, mich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen, die, ja, mit denen ich mich gerne beschäftigen wollte immer, wo ich aber eigentlich nie so richtig die Zeit für hatte.
Also kann man sagen, so ein lachendes und weinendes Auge jetzt im Moment?
Ja, so ist das. Das Weinende ist noch ein bisschen mehr im Grunde, weil das natürlich nicht so ganz einfach ist, bestimmte Dinge einfach lassen zu können und so, zu sagen, da bist du jetzt nicht mehr für zuständig und das musst du jetzt mal lassen und das ist in andere Hände gegeben worden und. Aber ich glaube, das ist in diesen Prozessen, auch wenn jemand in den Ruhestand geht, ist das immer menschlich. Und es kommt darauf an, wie man das auch mit anderen zusammen, wie man das denn jetzt gestalten kann. Ja.
Wir haben viele Themen, über die wir noch reden können. Unter anderem sind Sie immer noch zuständig für die Seelsorge der fremdsprachigen Gemeinden im Bistum. Da haben wir die ganze Woche für Zeit, darüber noch zu sprechen.
Ja.
Wir blicken an dieser Stelle erstmal in die Bibel. Wir hören die Verse 22 bis 30 aus dem 3. Kapitel des Markus-Evangeliums. Es geht um die Dämonen und die unreinen Geister.
Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit sagten die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Form von Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen.
Wir sprechen darüber mit dem emeritierten Münsteraner Weihbischof Dieter Gerlings. Herr Weihbischof, ich muss gestehen, ich saß gestern länger als üblich über dem Text, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Das, was ich vor allem nicht verstehe, ist, dass also die Schriftgelehrten werfen Jesus vor, er sei des Teufels, habe ich jetzt mir da rausgezogen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Beelzebul ist an sich ein Gott, ein heidnischer Gott, der spielt in Elias Geschichte eine Rolle, aber mit Beelzebul im Verbund sein hieß eigentlich, das, was Jesus tut, ist Teufelswerk. Genau, das kann man so sagen.
Ja. Und da wirft, also Jesus treibt den Satan aus, Jesus heilt die Leute und die Schriftgelehrten, die Pharisäer werfen ihm vor, er würde das nicht mit der Macht Gottes tun, sondern aus anderen Kräften heraus.
Ja, da steht die Frage natürlich dahinter, was steht eigentlich hinter Jesus? Die Verwandten Jesu, die sind ja vorher, vor diesem Vers 22, den wir gehört haben, sind sie ja auch schon da und erklären ihren eigenen Verwandten Jesus für von Sinnen. Mit Beelzebul verbunden sein, das heißt eigentlich damals im Sprachgebrauch, wirklich von Sinnen zu sein, verrückt zu sein. Und man muss ja auch den Anspruch Jesu da vorsehen. Ganz im ersten Kapitel kommt er mit diesem Satz, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Und er meint damit, dass das Reich Gottes mit ihm nahe ist. Da können Sie sich natürlich vorstellen, dass die Schriftgelehrten, die da zu Jesus kommen, dass die in ihm zunächst mal einen Konkurrenten auch sehen. Wo hat er denn seine Ausbildung? Wo kommt er denn überhaupt her? 30 Jahre haben wir von dem nichts gehört und so weiter. Und jetzt kommt er mit diesem ungeheuren Anspruch, kommt er daher und die Leute strömen ihm zu. Und uns strömen die Leute nicht zu. Das muss man erstmal so ein bisschen psychologisch dahinter sehen, was da eigentlich in diesem Evangelium abläuft. Natürlich geht es darum, um die Fragestellung, wer ist dieser Jesus denn eigentlich, mit dem wir zu tun haben? Schon ziemlich früh am Anfang des Evangeliums. Um diese Frage geht es.
Jetzt haben wir aber gegen Ende des Textes ein Wort, das klingt für mich ziemlich modern, ziemlich umgangssprachlich. Es geht nämlich über das Lästern. Es geht darum, über die Arbeit von Jesus zu lästern. Das kann ich nachvollziehen, aber es fällt auch der Satz, gegen den Heiligen Geist lästern. Da hört dann meine Vorstellungskraft so langsam auf, was das bedeutet.
Ja. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, ist sozusagen das Gegenteil zu diesen unreinen Geistern, von denen Jesus befreit. Und von unreinen Geistern befreien, das ist so viel wie den Menschen wieder zu sich selber zurückführen, das Gottesverhältnis in ihm wieder zu erneuern. Und das haben die Menschen gespürt, dass das anders ist als bei den Schriftgelehrten, mit denen sie zu tun haben. Und Jesus tut also etwas Gutes. Man könnte fast sagen, Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. Das spüren die Leute. Da kommt etwas Paradiesisches sozusagen durch. Und das soll jetzt nicht einen Menschen schlecht machen in diesem heilenden Situation. Etwas schlecht machen, was gut ist. Ihn in einen schlechten Ruf bringen, weil man ihn nicht leiden kann, weil er Konkurrent ist. Der hat es schwer, überhaupt mit seinem Guten anerkannt zu werden. Das kennen wir ja auch in der Politik. Wenn eine Partei X einen guten Vorschlag macht, dann wird die andere Partei wird das erstmal auch deswegen schon wegschieben, weil es eben von der anderen Partei ist. Und das passiert hier eigentlich. Und das wird bezeichnet, das ist im Grunde die Sünde, wieder den Heiligen Geist, wieder den Geist Gottes eigentlich, diese Lästerung dieses Geistes. Das, was gut ist, auch beim anderen Menschen, nur weil es vom anderen kommt, nicht einfach anzuerkennen als gut. Das ist eigentlich gemeint. Und wenn das immer wieder passiert, dann haftet das sozusagen ständig auch dem Täter, könnte man sagen, der sowas tut, der das Gute nicht sehen will, dem haftet das an. Um mal in unsere Welt hereinzukommen, wir sehen ständig viel Schlimmes, das können wir nicht wegreden, das ist einfach da, natürlich. Aber wir dürfen uns den Blick auch für das Gute, das viele Menschen tun und so weiter, für das Gute, das doch in der Welt da ist, nicht verstellen lassen. So, das ist so die Perspektive, denke ich, wo dieses doch schwierige Wort, die Sünde wieder den Heiligen Geist, zu verstehen ist.
Wir müssen auch das Gute in der Welt beachten, egal aus welcher Richtung es kommt. Das nehme ich mir als Impuls für den heutigen Tag mit. Wir haben über den Text des Markus-Evangeliums gesprochen mit Dieter Gehrlings, emeritierter Weihbischof im Bistum Münster. Herr Weihbischof, ich danke Ihnen ganz herzlich und morgen um die Zeit hören wir uns wieder.
Alles Gute, Dankeschön.